Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir fragen diese Stunde natürlich in Barcelona bei unserem Korrespondenten nach. Wie ihr gerade im Update gehört habt, ist in Barcelona ein Transporter in eine Menschenmenge gefahren, und zwar auf der berühmten Promenade im Zentrum der Stadt Las Ramblas. Unser Korrespondent sammelt die bisherigen Fakten. Wir hören gleich von ihm so gegen 10 vor 7. Außerdem Thema, da fährst du mit dem Leihfahrrad von A nach B und zack, verkauft jemand die GPS-Daten zu deiner Fahrt. Anscheinend ist das wirklich ein Geschäft bei Leihrädern aus China und aus Singapur. Was daran interessant sein soll, dass ich jetzt zum Beispiel zum Kiosk und zurückradle, darüber sprechen wir gleich.
Deutschlandfunk Nova. Ich rechne damit, dass ich eine gute Chance habe, die nächste Bundesregierung anzuführen, denn wir haben noch 6 Wochen Wahlkampf.
Sie wären nicht überrascht.
Nee. Martin Schulz, selbstsicher und gar nicht wackelig am Sonntag im ZDF-Sommerinterview. So richtig gut sieht's aber für die SPD gar nicht aus. Die Umfragen sprechen eigentlich gegen Martin Schulz. Wie kann Schulz das Ganze noch für sich entscheiden? Eine der großen Fragen, die unsere Kollegen vom Deutschlandfunk ihm heute im großen Interview vor der Wahl gestellt haben. Und Nadine Lindner hat für uns das Ganze verfolgt in Berlin. Nadine, du hast am Montag das Interview mit Angela Merkel verfolgt und heute das mit Martin Schulz. Dein Fazit, wie hat er sich geschlagen?
Na, er hat sich doch ganz tapfer geschlagen und er hat nochmal gesagt, naja, abgerechnet wird am 25. September. Er hat gesagt, naja, bis 10 Tage vor der Wahl werden dann alle denken, dass Angela Merkel unschlagbar ist. Aber was zählt, das ist der 24. September, der Wahltag, beziehungsweise der 25. September, wo man es dann halt auch wirklich weiß. Und er hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, hat sich kämpferisch gegeben. Wer sich das anhören will, kann das gerne tun. Um 6:55 im Deutschlandfunk wird das dann ausgestrahlt. Die Aufzeichnung ist gerade vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Wie gesagt, ich habe beide Interviews gehört, am Montag auch Angela Merkel, und die hat es ein bisschen leichter, weil das Interview in so einem leichten Plauderton begann. Sie durfte dann erstmal übers Bergwandern, über ihren Urlaub sprechen, und diese Möglichkeit, diese Chance hatte Martin Schulz nicht. Also das heißt, ihr Herausforderer von der SPD wurde gleich richtig sozusagen durch die Mangel gedreht.
Nun ja, aber die Umfragewerte für Martin Schulz sind nicht wirklich gut. Wie möchte er den Wahlkampf doch noch für sich entscheiden? Also auf welche Inhalte setzt er jetzt?
Parallel zu dem Interview hat interessanterweise die SPD nochmal eine zweite Plakatkampagne vorgestellt. Da steht das Thema Gerechtigkeit ganz im Mittelpunkt. Und ich finde, Martin Schulz versucht tatsächlich sozusagen so ein bisschen diese Sprache des kleinen Mannes irgendwie auch zu bedienen, beziehungsweise auch so ein bisschen Kapitalismuskritik zu betreiben. Er hat zum Beispiel gesagt, der Ryanair-Chef ist für ihn ein hemmungsloser Kapitalist. Das wäre Manchester-Kapitalismus, was er betreibt. Hat sich dann für die Dieselfahrer eingesetzt, hat gesagt, es dürfe nicht an den kleinen Handwerkern, an den Pendlern hängen bleiben, was jetzt gerade dort in der Industrie von den Managern der Autoindustrie verbockt wird. Also da hat man schon ganz deutlich so diese rhetorischen Muster gesehen, auf die er dann anspielt.
Eines der großen Probleme der SPD ist ja, und damit auch Problem von Martin Schulz, Angela Merkel ist eigentlich überall schon vorher da und beansprucht Erfolge für sich, beziehungsweise die Union. Der Mindestlohn zum Beispiel oder die Ehe für alle. Ist jetzt alles schon durch. Konnte Martin Schulz heute klar machen, für was die SPD jetzt noch steht?
Also dieses Muster konnte man gestern in dem YouTube-Interview mit Angela Merkel wunderbar beobachten, ja, wo es so aussah, als hätte die CDU den Mindestlohn angeschoben. Martin Schulz hat es heute mit der Außenpolitik versucht. Ich spiele mal kurz ein Beispiel vor, wo er versucht hat, das klarzumachen, wo es um die NATO-Ausgaben für die Verteidigung geht.
Und ich sage ganz klar, ich will eine andere Strategie für die Sicherheit in Europa, eben nicht diese hemmungslose Aufrüstung, die das Wachstum der Wirtschaft verbindet mit der Rüstung für die Armee. Da hat eine klare Unterscheidungsmöglichkeit zwischen der Position von Frau Merkel und meiner Position. Und das wird jetzt in den nächsten Wochen, glaube ich, sichtbar werden.
Also es war einer der Punkte, und da hat er gesagt, da liegen wir auseinander.
Das Thema diese Woche ist ja der Staatskredit für Air Berlin, 150 Millionen Euro. Wie hat Martin Schulz sich dazu geäußert?
Er hat gesagt, es ist gut, und er hat das wie folgt begründet.
Ich glaube, dass dieser Überbrückungskredit, der jetzt Air Berlin gewährt wird, wirklich dafür sorgen soll, dass die Beschäftigten in der Übergangszeit abgesichert sind und dann in eine neue Struktur überführt werden können mit neuen Arbeitsplätzen.
Auch hier das Thema Sicherheit, auch das Thema Sicherheit für die Urlauber, die jetzt die Chance haben, aus dem Urlaub wieder zurückzukommen, ihre gebuchten Flüge dann auch wahrzunehmen.
SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat heute mit dem Deutschlandfunk gesprochen und Nadine Lindner war dabei.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wladimir Putin, russischer Präsident, er liebt es ja bekanntlich, sich im Urlaub als starker Mann zu inszenieren, als super Fischer und Jäger. Es gibt Bilder von ihm als Eishockeyspieler, als Judoka und Putin zeigt sich auch gerne oberkörperfrei und reitet dann auf einem Pferd durch die Wildnis. Dieses Jahr sieht man ihn auch oberkörperfrei beim Urlaub in Sibirien. Da hat er mal ein Hecht in der Hand oder entspannt in der Sonne. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rahel Klein, auch du freust dich immer wieder, wenn es neue Putin-Bilder im Netz zu bewundern gibt, ne?
Ich freue mich sehr, sehr. Ja. Eine Freundin von mir hat auch mal einen ganzen Kalender von ihm gebastelt. Echt? Das hat mich wirklich tief beeindruckt.
Ich würde jetzt mal behaupten, du machst das aus einem ironischen Ansatz heraus,
ja,
oder?
Ja, das stimmt schon.
Aber da bist du in bester Gesellschaft. Auf Instagram, da läuft ja gerade die sogenannte Putin-Challenge.
Ja, Pavel Durov, das ist der Gründer von dem Messenger-Dienst Telegram und auch von der russischen Facebook-Nachahmung V-Kontakte. Und der hat da die Putin-Shirtless-Challenge ausgerufen. Unter dem Hashtag hat er nämlich ein Foto von sich auf Instagram gepostet, zeigt ihn auch mit nacktem Oberkörper auf Bali, auch ein sehr schönes Bild. Mhm. Und er schreibt eben, er müsste sich wirklich ins Zeug legen, damit sein Account mit Putins Oberkörperfreibildern auch wirklich mithalten kann. Und er sagt, wenn du Russe bist, musst du bei der Putin-Shirtless-Challenge mitmachen oder du wirst in Vergessenheit geraten. Und es gibt zwei Regeln, kein Photoshop und keine Pumpbilder, sonst bist du kein Alpha, sagt Pavel Durov zumindest.
So, wie ist die Challenge bisher angelaufen?
Also es läuft ziemlich gut, muss man sagen. Auf Instagram gibt es jetzt innerhalb von 3 Tagen schon über 2700 Fotos unter dem Hashtag. Und Ralf, es sind wirklich ganz wunderschöne Bilder. Also ein junger Mann posiert auch mit einem Wolfsfell so über der Schulter.
Ach, das würde Putin sehr gut gefallen.
Da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Ja. Er ist bestimmt neidisch, dass ihm das nicht schon auch eingefallen ist. Und da machen aber auch wirklich die unterschiedlichsten Leute mit. Also alte, junge, dicke, dünne, mega durchtrainierte und auch eher so die Hungerhaken. Viele zeigen sich auch beim Angeln, also in der freien Natur, andere aber auch liebevoll mit Blümchen im Haar. Und es gibt zwar auch viele, die offensichtlich pumpen, die verstoßen damit natürlich so ein bisschen gegen die Regeln, aber ist ja auch mal egal. Was ich auch nett fand, das machen auch einige Frauen mit, die sind dann meistens im Bikini da und messen sich damit auch mit Putin. Also ich kann nur empfehlen, sich da auf Instagram wirklich mal durchzuklicken.
Das könnt ihr unter dem Hashtag Putin Shirtless Challenge. Da posten Nutzer ihre schönsten oberkörperfreien Bilder, um sich mit Putin zu messen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Daten sammeln beim Fahrradfahren. Sie heißen Mobike oder O-Bike oder Yo-Bike. Das sind so günstige Leihfahrräder aus China und aus Singapur. In Wien, in London oder in Zürich sind diese Leihräder schon im Einsatz. Und jetzt kommen die ersten Exemplare auch in deutsche Städte, unter anderem nach München. Und das Leihen dieser Räder ist recht günstig. In München kostet die Stunde zum Beispiel 2 Euro. Zusätzlich aber sammelt das Unternehmen über eine App die Daten seiner Nutzer. Katja Scherer aus unserer Deutschlandfunk Nova Wirtschaftsredaktion. Was haben denn die Anbieter dieser Leihräder davon, wenn sie dann wissen, dass ich zum Beispiel diese Woche zum Zoo und zum Burgerladen gefahren bin?
Also intuitiv denkt man ja erstmal, so spannend ist das nicht. Aber ich habe mit dem hamburgischen Datenschutzbeauftragten Johannes Kasper gesprochen und der sagt, das ist ganz schön falsch, das so zu denken.
Zwischen dem belanglosen und dem belangvollen Datum. Im Prinzip ist auch das belanglose Datum verknüpft mit anderen Daten eben ein sehr wesentliches.
Konkret heißt das, selbst wenn eine einzelne Info erstmal nicht so viel wert ist, dann ist die Summe der Daten eben doch ziemlich viel wert. Und an sich ist diese ganze Datensammelei auch nichts Neues. Google und Facebook, die machen das ja schon seit Jahren. Neu ist, dass wir eben jetzt auch zunehmend in der analogen Welt getrackt werden durch die Vernetzung, die stattfindet.
Wer hat denn Interesse an solchen Daten, zum Beispiel von den Leihrädern?
Also angenommen, ich fahre jetzt regelmäßig Leihrad, dann weiß der Anbieter ja irgendwann, wo ich wohne, wo ich arbeite, ob ich lieber bei Mc's esse oder beim Bioladen. Und das sind Daten, die sind schon für eine ganze Reihe von Organisationen interessant. Also wo ich wohne und arbeite, das interessiert zum Beispiel Kreditanbieter. Die Gesundheitsindustrie, die findet sicherlich interessant, was ich esse und wie viel ich mich bewege. Und ganz besonders freut sich natürlich die Werbewirtschaft. Die weiß dann nämlich ganz genau, wann sie mir welche Werbung auf dem Handy anzeigen kann.
Das heißt, mit diesen Daten wird ordentlich gehandelt.
Ja, absolut. Also es gibt so richtige Datenhändler, die kaufen dann Datenpakete auf und verkaufen sie weiter. Was Unternehmen genau weitergeben an Daten, das hängt letztendlich davon ab, was in ihren Geschäftsbedingungen steht. Und ich habe mir das bei O-Bike mal angeschaut. Da heißt es zum Beispiel, dass personenbezogene Daten zwecks Statistikanalyse Dritten zur Verfügung gestellt werden können. Klingt jetzt erstmal kryptisch. Es ist aber vor allem nicht unkritisch, das hat mir der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar gesagt.
Gerade wenn die Daten außerhalb eines rechtsstaatlichen Raums in einem Staat, wo der Datenschutz eben nicht so groß geschrieben wird, verarbeitet werden, dann ist zu befürchten, dass die Daten dann auch ziemlich freigebig gehandelt werden.
Naja, und die Financial Times, die hat 2014 übrigens mal ausgerechnet, wie viel unsere Daten so wert sind. Da kam dann zum Beispiel raus, ob ich jetzt Diabetes habe oder nicht. Das ist 26 Dollar Cent wert. Mein Beruf, der ist 8 Dollar Cent wert. Und das wirkt jetzt auf den ersten Blick nicht besonders viel, erstmal unbedeutend. Aber es werden eben unzählige Daten gehandelt und dann wird da ganz schnell ein großes Geschäft draus.
Aber wenn ich jetzt mit diesem Fahrrad fahre, werden meine Daten dann nicht anonymisiert? Das heißt, sie wissen gar nicht, dass ich es bin?
Normalerweise schon. Also das ist ja auch immer ein Argument der Unternehmen, die diese Daten dann sammeln und weitergeben. Es gibt ja allerdings einen Haken, sagt der Datenschützer Johannes Kasper.
Das ist eben die große Gefahr, dass wir einzelne Daten ohne weiteres abgeben, aber dass es eben Datensammler gibt von eben einer besonderen Größe, das sind ja gerade die amerikanischen Unternehmen wie Google oder Facebook, die viel über uns wissen, die dann diese Daten zusammenführen können.
Naja, und das heißt, wenn Firmen genug Indikatoren über eine Person haben, dann wissen sie irgendwann auch ziemlich genau, wer da eigentlich dahinter steckt.
Okay, aber selbst wenn, ja, dann bekomme ich zum Beispiel besser auf mich zugeschnittene Werbung. Manche finden das ja eigentlich ganz gut.
Naja, also bei der Werbung würde ich sagen, ist das vor allem eine Frage der Selbstbestimmung. Also man muss eben wissen, ob man will, dass jemand anderes kontrollieren kann, was einem auf dem Handy angezeigt wird oder nicht. Besonders kritisch ist aber, dass man als Nutzer vor allem überhaupt nicht kontrollieren kann, wer die Daten bekommt, wenn man die einmal freigegeben hat. Naja, und wenn dann zum Beispiel ein Kreditanbieter herausfindet, dass ich mit dem Leihrad zur Schuldnerberatung gefahren bin und ich deswegen keinen Kredit mehr bekomme, dann ist das natürlich ein ziemlich großes Problem.
Katja Scherer aus der Deutschlandfunk Nova Wirtschaftsredaktion über günstige Leihfahrräder, die Daten sammeln, die dann verkauft werden.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Im australischen Parlament, da hat es heute einen kleinen Eklat gegeben. Im australischen Parlament, da ist die Rechtsaußenpartei, die One Nation, mit 4 Sitzen vertreten. Diese Partei, die fordert seit vielen Jahren ein Burka-Verbot für Australien und einen Einwanderungsstopp für Muslime. Rahel Klein aus dem Team, was gab es da jetzt heute für einen Eklat?
Eine Abgeordnete von denen, Pauline Hanson, die wollte eben der Forderung ihrer Partei nochmal, ja, mehr Deutlichkeit verleihen, die Burka in Australien auch wirklich zu verbieten. Und deswegen hat sie sich gedacht, komme ich doch mal voll verschleiert ins Parlament. Und sie saß dann wirklich 10 Minuten lang komplett in Schwarz gehüllt, also auch das ganze Gesicht verschleiert, auf ihrem Platz, bis sie dann unter anderem Folgendes sagte.
I'm quite happy to remove this because this is not what should belong in this parliament.
Also die Burka gehört in ihren Augen weder ins Parlament noch nach Australien insgesamt. Und sie hat auch gesagt, dass die Burka einfach ein Sicherheitsrisiko fürs Land ist.
Da gab es sicherlich auch andere Meinungen in diesem Parlament. Was haben die anderen Parteien gesagt? Wie haben die reagiert?
Ja, also es gab natürlich Aufregung. Das Ganze hat ziemlich provoziert. Der konservative Justizminister George Brandis, der hat sich sehr deutlich gegen Hanson gestellt. Er hat gesagt, die Burka werde nicht verboten. Und er hat ja auch wirklich vorgeworfen, Zwietracht zu säen.
And I would caution you and counsel you, Senator Hanson, with respect, to be very, very careful of the offence you may do to the religious sensibilities of other Australians.
Ja, also er bekam Standing Ovations von anderen Politikern im Parlament. Ein anderer Politiker hat sie auch noch als Schande für das Parlament bezeichnet, also Pauline Hanson.
Eine Politikerin der muslimkritischen Partei One Nation hat heute im australischen Parlament ziemlich provoziert. Sie kam voll verschleiert ins Parlament, weil sie ein Burka-Verbot in Australien fordert.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ihr habt heute Abend bereits bei uns gehört, in Barcelona ist ein Transporter in eine Menschenmenge gefahren. Und zwar auf der berühmten Promenade im Zentrum, Las Ramblas. Marc Dugge ist unser Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Spanien. Ihn haben wir gefragt, was ist bisher bekannt, was ist passiert?
Also ein offenbar weißer Lieferwagen ist in eine Menschenmenge gerast auf den Ramblas, einer auch bei Touristen beliebten Fußgängerzone in Barcelona. Der Transporter soll Augenzeugen zufolge versucht haben, möglichst viele Menschen zu treffen. Mindestens 3 Menschen wurden dabei getötet, heißt es mittlerweile. Mindestens 20 wurden verletzt. Es ist aber auch gut möglich, dass die Zahl der Opfer noch steigen wird. Zu dem Ort selbst kommen momentan nur Rettungskräfte und Polizisten durch. Die Polizei hat den Bereich weiträumig abgesperrt. Auch U-Bahnhöfe sind geschlossen. Und und Menschen sind aufgefordert, sich von dieser ganzen Zone fernzuhalten, denn der oder die Fahrer sind offenbar auf der Flucht zu Fuß. Es heißt auch, dass zwei Menschen sich in einem Café verbarrikadiert haben sollen und einige Gäste als Geiseln genommen haben sollen. Das meldet das katalanische Radio. Bisher gibt es dafür aber noch keine offizielle Bestätigung.
Was weiß man über die Hintergründe dieser Tat?
Also bisher weiß man über die Hintergründe noch nichts. Natürlich gehen viele von einem terroristischen Hintergrund aus. Das Ganze erinnert ja tatsächlich an die Anschläge von Berlin, von Nizza und auch von London. Dafür gibt es aber, wie gesagt, bisher noch keine offizielle Bestätigung.
Wie hart trifft dieses Ereignis Spanien und Barcelona?
Also es ist natürlich das Schreckensszenario, das eingetreten ist. Hier in Spanien haben so viele Menschen gefürchtet, dass das passieren könnte, gerade jetzt in der Hochsaison. Barcelona ist voll mit Touristen. Bekannt ist allerdings auch, dass Barcelona eine Hochburg von Islamisten ist in Spanien. Spanien hat lange keinen Terroranschlag mehr erlebt, dafür aber den schlimmsten in der jüngeren Geschichte Europas 2004 in Madrid in Atocha mit fast 200 Toten und fast 1000 Verletzten. Seitdem war es ruhig in Spanien. Diese Ruhe hat mit dem heutigen Tag ein Ende gefunden.
Marc Dugge, Deutschlandfunk Nova, Korrespondent in Spanien.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Eine Abschiedsparty bei der Bundeswehr, beim KSK. Das ist die Eliteeinheit der Bundeswehr. Eine Frau wird eingeladen als Hauptpreis für den Kompaniechef. Hier sollte das bedeuten, also Sex in einem extra dafür bereitgestellten Zelt, alles verabredet mit der Frau, aber was sie dann da gesehen hat und gehört hat, war ihr dann doch zu krass. Die Soldaten, die sollen Rechtsrock gehört haben und mehrere sollen auch noch den Hitlergruß gezeigt haben. Das ist eine unglaubliche Geschichte, die jetzt auch interne Ermittlungen bei der Bundeswehr losgetreten haben. Recherchiert hat das Ganze das Y-Kollektiv, das junge Reportageformat von Funk, zusammen mit Radio Bremen und dem Magazin Panorama. Jochen Grabler von Radio Bremen, du hast an dieser Geschichte für das Y-Kollektiv mitrecherchiert. Rechtsrock, Hitlergruß, eine Frau, die für Sex verschenkt wird. Das klingt alles wirklich unglaublich. So unglaublich, dass ihr erstmal tief in die Recherche eingestiegen seid.
Ja, wir konnten es am Anfang selber kaum glauben, einerseits, weil die Geschichte so irre klang. Auch wenn man weiß, was in der Bundeswehr manchmal abläuft. Aber die Frau, die uns das erzählt hat, eine junge, sehr intelligente, sehr detailliert erzählende Frau, hat das tatsächlich so bunt und so klar geschildert, was ihr da passiert ist und wie es zu dieser bizarren Party kam und was alles dort abgelaufen ist, dass wir gedacht haben, nun gut, wir machen uns jetzt einfach mal auf den Weg und recherchieren wirklich jedes Detail nach, was wir überhaupt nachrecherchieren können. Und Stück für Stück für Stück für Stück hat sich alles bestätigt, was sie uns erzählt hat, bis wir dann die Bundeswehr damit konfrontiert haben, die ja dann auch die Hälfte der Geschichte zumindest zugegeben haben. Mhm. Für die andere Hälfte gibt es jetzt Ermittlungen. Wir glauben unserer Quelle.
Eure Quelle, eure erste Quelle, ihr nennt sie Anna. Hat die sich eigentlich bei euch gemeldet oder wie seid ihr auf die Story gekommen?
Die hat das einem Freund erzählt, der wiederum einen von uns kannte und sagte, Mensch, ich kenne einen vertrauenswürdigen Journalisten, erzähl denen das. Denn Anna war tatsächlich extrem empört über diesen Hitlergruß. Die war nicht empört über diese Party. Solche Partys kennt sie. Aber sie war extrem empört über diesen Hitlergruß und hat gesagt, diese Bundeswehr will ich nicht. Und solche Leute, die Hitlergruß zeigen oder Rechtsrock hören, die gehören nicht in die Bundeswehr. Und deswegen hat sie es uns erzählt.
Das ist ja nicht der erste Skandal bei der Bundeswehr. Was sagt die Bundeswehr mittlerweile zu diesen Vorwürfen?
Die Bundeswehr hat sehr schnell reagiert, nachdem wir sie mit unseren Rechercheergebnissen konfrontiert haben. Wir haben natürlich unsere Quelle geschützt, ist doch klar. Die Bundeswehr hat sehr schnell zugegeben, ja, es gab diese bizarre Party. Ja, es gab diese Verabredung für Sex, zu dem es da nicht kam, weil der Kompaniechef zu betrunken war, muss man noch dazu sagen. Das gab es alles, aber es gibt bislang noch keine Hinweise darauf, dass es tatsächlich Rechtsrock und Hitlergruß gab. Die Bundeswehr hat Ermittlungen aufgenommen. Diese Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die gehen noch weiter. Die Soldaten werden jetzt weiter befragt. Und ich ahne dunkel, jetzt nach dem heutigen Tag, nachdem wir mit unseren Recherchen rausgekommen sind, wird der Druck auf die Truppe sehr viel größer. Wenngleich es, glaube ich, schwierig sein wird, gerade diese Elite-Soldaten zum Reden zu bringen. Die sind nämlich geradezu darauf trainiert, in harten Verhörsituationen die Klappe zu halten.
Das sagst du auch sehr deutlich in diesem kleinen Filmchen des Y-Kollektiv. Heute Abend läuft dann der Film bei Panorama. Da sagst du, die wissen wahrscheinlich jetzt ganz genau, was sie zu sagen haben, um aus der Nummer rauszukommen.
Natürlich. Allerdings darf man gespannt sein, die Staatsanwaltschaft Tübingen hat ja gerade vor einer Stunde ungefähr bekannt gegeben, dass sie jetzt auch Ermittlungen aufgenommen hat. Sehr interessant wird auch sein, bei dieser Party ist auch jemand mit einer Kamera rumgelaufen. Irgendwo müssen diese Aufnahmen ja sein. Bin ich sehr gespannt, ob der Staatsanwaltschaft die rausfindet.
Was bedeutet das eigentlich für die Bundeswehr, sollten sich diese Vorwürfe bestätigen?
Die Bundeswehr hat ein Riesenproblem. Das hat sie schon sehr lange. Die Bundesverteidigungsministerin hat da ja sehr klare Worte für gefunden, ist dann ein bisschen zurückgerudert, weil die Truppe gesagt hat, Moment mal, nicht alle über einen Kamm scheren, man darf die Truppe nicht denunzieren. Aber diese Geschichte jetzt lässt natürlich nochmal die Diskussion um solche Umtriebe, rechten Umtriebe in der Bundeswehr aufflammen. Gar keine Frage. Ausgerechnet heute hat ja die Ministerin den ersten Workshop zur Veränderung des Traditionserlasses in der Bundeswehr eröffnet in Hamburg. Wollte sich zu den neuen Vorwürfen nicht äußern, aber ich kann mir gut denken, dass jetzt der politische Druck nach diesen erneuten Geschichten enorm groß wird. Und die Bundeswehr tatsächlich einsehen muss, dass sie auch ein Führungsproblem hat. Wir sprechen davon, dass es den Verdacht darauf gibt, dass ein Kompaniechef den Hitlergruß gezeigt hat. Der Eliteeinheit, das hat schon einiges Gewicht.
Wenn wir mal den Hitlergruß, den Rechtsrock beiseite schieben, ja, da wird jetzt ermittelt. Wir nehmen einfach mal die Geschichte mit der Frau, die dort für Sex verschenkt wird bei einer Party. Das an sich ist ja schon eine krasse Nummer, aber das hat gar keine Folgen, ne?
Ob das disziplinarische Folgen hat, das wissen wir noch nicht. Wie gesagt, die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Bundeswehr hat uns noch nicht gesagt, ob sie Konsequenzen daraus gezogen hat aus diesem ja zugegebenen Teil der Geschichte. Wir haben mit dem ehemaligen Wehrbeauftragten Reinhold Robbe gesprochen und der war schon über diese beiden Teile extrem entsetzt und hat gesagt, sowas hat in der Truppe nichts zu suchen. Man darf dabei auch nicht vergessen, das war nun eine Externe, die bei dieser Party eingeladen war. Und wenn man dieses KSK kennt, das ist extrem geheim gehalten. Wenn diese KSK-Soldaten irgendwo in der Öffentlichkeit auftreten, dann immer mit Sturmhaube. Die sollen nicht erkannt werden. Nun ja, die sind bei den Taliban unterwegs. Und dann wird da einfach so auf einer Party eine externe Frau eingeladen, die nun alle Gesichter kennt, die uns auch Fotos gezeigt hat von dem Kompaniechef.
Die einen Chat hat.
So ist es. Also es ist einigermaßen bizarr, was gerade um diese ansonsten extrem geheim gehaltene Truppe herum passiert.
Jochen Grabler hat an dieser Story mitrecherchiert. Den Film des Y-Kollektiv findet ihr online.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wann habt ihr eigentlich das letzte Mal was verlegt? Passiert ja mal, ne? Verlegt man irgendeinen Gegenstand. Rahl, was war es bei dir zuletzt?
Ich habe vor 2 Jahren die geerbte Kette meiner Oma verloren, habe sie überall gesucht. Ich habe sogar davon geträumt, immer wieder. Und ich habe wirklich gedacht, ich hätte sie verloren. Und dann hat meine Mama sie letztes Weihnachten unter meinem Bett in meinem alten Kinderzimmer gefunden.
Ach, wie schön.
Ich habe mich unfassbar, ich habe wirklich angefangen zu weinen.
Ja, ich mag das auch. Ich kann das überhaupt nicht haben, wenn ich nicht weiß, wo alles ist, was ich so mal brauche. Und dann irgendwann so ein Computerpinöpel.
Ja.
Also so ein Pinöpel, das habe ich unbedingt gebraucht, dann musste ich es mir neu kaufen.
Das verstehe ich auch, Ralf, aber das war halt die Kette meiner Oma. Ne? Das sind noch mal krassere Geschichten.
Ja. In Kanada, da hat sich jetzt eine Frau auch ziemlich gefreut. Die hat nämlich ihren Verlobungsring wiederbekommen.
Ja, die dachte nämlich genauso wie ich, die hätte dieses Schmuckstück verloren. Es geht in Kanada um die heute 84-jährige Mary Grams. Und die hatte ihren Ring vor 13 Jahren bei Gartenarbeiten auf ihrer Farm verloren und hat den auch wirklich verzweifelt natürlich gesucht. Und letzte Woche hat ihre Schwiegertochter Möhren geerntet auf der Farm. Und da hat sie den Ring tatsächlich wiedergefunden, eingewachsen wie so ein Gürtel um eine Möhre herum.
Das sieht unfassbar aus. Das ist wirklich eine Möhre mit einem Ring drumherum als Gürtel.
Hat sie geerntet. Ich finde es auch mega cool. Also Mary Grams hatte den Ring in den 50ern von ihrem damaligen Verlobten bekommen. Und war natürlich unendlich traurig, dass sie den dann verloren hatte. Sie hatte den Ring sogar heimlich ersetzt, damit ihr Mann dann das nicht bemerkt. Der ist jetzt leider vor 5 Jahren gestorben, aber Mary Grams hat jetzt natürlich den echten Ring wieder, hat sich natürlich mega gefreut und er passt zum Glück auch noch.
Auch das noch. Eine Frau in Kanada.
Eine wunderschöne Geschichte.
Hat nach 13 Jahren ihren Verlobungsring wiedergefunden, eingewachsen als Gürtel in einer Möhre. Sie hatte ihn damals bei Gartenarbeiten verloren.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Sei schön nett zu mir, dann bekommst du auch eine ordentliche Portion. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Freundlichkeit und Lob lohnt sich. Nicht nur bei Freunden oder in der Familie, sondern auch, wenn ihr Geschäfte macht. Ja? Zu dem Ergebnis kommen 2 Wissenschaftler aus Österreich, die sich mit Lob und mit Trinkgeld beschäftigt haben. Wer nämlich in einen Laden geht und vorher lobt oder besonders nett ist oder Trinkgeld gibt, der bekommt scheinbar mehr zu essen. Ist doch toll, oder? Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner hat sich diese neue Studie genauer angesehen.
Ja, einmal hat eine Frau uns 10 Euro dagelassen, weil wir auf ihre Tasche aufgepasst haben. Aber das war auch kein Trinkgeld fürs Eis, sondern eher für etwas anderes. Also Trinkgeld ist nicht so groß hier.
Rebecca arbeitet in einer Eisdiele in Bonn. Und was das Trinkgeld angeht, ist sie nicht gerade sehr verwöhnt. Also ist sie eigentlich die perfekte Kandidatin, um das auszuprobieren, was die beiden Wirtschaftswissenschaftler Michael Kirchler und Stefan Parlan von der Uni Innsbruck in ihrer Studie untersucht haben.
Genau, also wir haben uns die Frage gestellt, wie sich Trinkgeld und nicht monetäre Anreize, wie zum Beispiel, dass ich Lob oder Anerkennung ausspreche, wie sich das auf das Verhalten des Verkäufers auswirkt.
Und dafür haben sich die beiden ein ganz einfaches Setting ausgedacht. Sie sind in Österreich und Deutschland in verschiedene Eisdielen und Dönerläden gegangen und haben dort mehr als 100 Portionen Eis und über 800 Kebabs gekauft. Und zwar auf drei unterschiedliche Arten.
Die erste war ein ganz normaler Einkauf. Also die Versuchsperson ist zum Verkäufer gegangen oder zur Verkäuferin, hat bestellt, gleich bezahlt und bekam dann das Produkt ausgehändigt. Dann hatten wir eine Versuchsanordnung, wo wir Trinkgeld gegeben haben, und zwar im Vorhinein. Das heißt, bei der Bestellung bereits das Geld hingelegt und auch das Trinkgeld und auch explizit dazu gesagt, der Rest ist für Sie einfach, um die Verkaufsperson darauf hinzuweisen, dass da jetzt ein Trinkgeld dabei ist.
Und der dritte Versuchsaufbau war, dass der Kunde kein Trinkgeld gegeben hat, sondern dem Verkäufer ein Lob über sein Eis oder seinen Kebab gemacht hat.
Zum Beispiel, Ihr Kebab ist der beste der ganzen Stadt.
Danach durften die Testeinkäufer aber weder lecken noch reinbeißen, sondern mussten die Portionen aus dem Laden tragen und sofort wiegen. Und siehe da.
Mit Trinkgeld bekommen wir 17% mehr. Allerdings müsste man, wenn man es rein wirtschaftlich betrachtet, natürlich die Kosten des zusätzlichen Trinkgelds abziehen. Das waren etwa 10% und dann kommen wir auf ungefähr 7% mehr Eis im Trinkgeldfall.
Na also, Trinkgeld geben lohnt sich also. Oder zumindest am Anfang. Man muss nämlich dazu sagen, der Effekt lässt mit der Zeit nach. Wenn ich täglich in die gleiche Eisdiele gehe und für das gleiche Eis das gleiche Trinkgeld hinlege, dann wird mein Gewinn mit der Zeit immer kleiner. Der Verkäufer gewöhnt sich also offensichtlich daran, dass er mehr bekommt.
Das Spannende ist, dass das bei Lob, also beim Kompliment, ein bisschen anders ausschaut. Da bekommen sie im Schnitt auch so 3-4% mehr, müssen dafür kein Geld ausgeben. Und das Spannende ist, dass dieser Effekt über die Zeit ansteigt. Das heißt, wir haben ja 5-mal hintereinander die gleiche Verkäuferin besucht an 5 Tagen in der gleichen Rolle. Und da finden wir, dass am Anfang bekommen sie ein bisschen mehr mit dem Kompliment, aber nach 5 Besuchen bekommen sie um 6-7% mehr als am Anfang. Das heißt, das Kompliment scheint nachhaltig zu wirken und wird stärker.
So, jetzt frage ich mich aber, wie würde Rebecca aus der Bonner Eisdiele reagieren, wenn ich ihr, sagen wir mal, für ein 3-Euro-Eis 3,50 Euro hinlege? Würde ich dann mehr kriegen?
Das glaube ich schon, tatsächlich. Ich glaube, das beeinflusst einen schon irgendwie unterbewusst, aber man will es eigentlich nicht machen, weil irgendwie ja jeder gleich behandelt werden soll.
Naja, und Ihre Kollegin Marie wird da sogar noch deutlicher.
Nö. Also es funktioniert auch einfach nicht. Also wenn irgendwas ist, wir haben Gutscheine, da kann man noch irgendwie Sachen verrechnen, aber dann gibt es halt statt einer halben Sahne ein bisschen extra, aber ansonsten kann man da nicht viel bei uns hier reißen.
Naja, vielleicht hätte ich doch kein Trinkgeld anbieten sollen, sondern stattdessen lieber das wirklich unglaublich leckere Salzkaramelleis loben müssen. Dann wäre es mir vielleicht genauso gegangen wie Stefan Parlan.
Die wichtigste Erkenntnis der Studie ist, dass man freundlich behandelt wird, wenn man selbst freundlich ist, dass es aber nicht unbedingt eine monetäre Freundlichkeit sein muss, dass man nicht unbedingt jemandem Geld schenken muss, sondern dass sich eine Beziehung stärker durch zum Beispiel Komplimente, Lob oder einfach ein freundschaftliches Wort verbessert.
Also, seid nett zueinander. Und wenn am Ende ein bisschen mehr Eis oder Döner bei rausspringt, ist auch gut.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir berichten heute Abend hier in Deutschlandfunk Nova über die Lage in Barcelona. Da ist am späten Nachmittag ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast, passiert auf den Ramblas, der berühmten Promenade im Zentrum der Stadt. Es gibt unterschiedliche Angaben über die Zahl von Toten und Verletzten und die Ermittler gehen von einem Terroranschlag aus. Katrin Silka aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Wie ist denn die aktuelle Lage in Barcelona?
Die aktuelle Lage ist ganz schön unübersichtlich und es hagelt auch unterschiedliche Angaben von verschiedenen Medienquellen darüber. Was wir aber wissen, ist, dass die Polizei den Angriff jetzt als Terroranschlag eingestuft hat. Ein weißer Van soll in einer Fußgängergruppe gefahren sein auf den Ramblas im Zentrum Barcelonas. Also das ist eine ganz bekannte Flaniermeile. Und laut Polizei gibt es einen Toten und mindestens 32 Verletzte, davon 10 schwer. Medien sprechen dagegen schon von viel mehr Toten, zum Teil 12 Tote, aber das ist tatsächlich nicht offiziell bestätigt. Und verschiedene Medien wie die renommierte Zeitung El País, die zeigen auch Bilder. Und es gibt auch inzwischen Fernsehberichte und Videos, auf dem Menschen auf dem Boden liegen und der Polizeieinsatz zu sehen ist und viele Krankenwagen. Die Geschäfte wurden geschlossen, der Bereich weiträumig abgeriegelt und Augenzeugen berichten auch, dass der Verkehr im gesamten Zentrum zusammengebrochen ist.
Weiß man denn schon was über den oder die mutmaßlichen Täter?
Nicht so viel. Also der Fahrer soll aus dem Wagen ausgestiegen sein und auf der Flucht sein. Die Polizei sucht jetzt mit einem Großaufgebot nach ihm und geht dabei, genau wie bei einem Terroranschlag, jetzt vor. Hat den Angriff ja auch als Terroranschlag gewertet und Medien berichten, dass der Täter, mutmaßliche Täter, sich in einer Bar verschanzt haben soll. Aber andere Medien berichten auch, es könnte sogar noch ein weiterer Täter dabei sein oder vielleicht noch einer. Das ist alles total unklar und damit auch das Motiv, wer dahinter steckt. Genau. Eine Zeitung, El Periódico de Catalunya, berichtet von einem Mann, 1,70 Meter groß, weißes Hemd, blaue Streifen. Ja, das müssen wir einfach abwarten.
Vieles ist noch nicht klar, aber es gibt schon Reaktionen aus Deutschland.
Vage Reaktion vom Auswärtigen Amt. Die haben ihre Sicherheitshinweise für Spanien aktualisiert und demnach sollen Reisende jetzt den Bereich weiträumig meiden, natürlich den Anweisungen der Sicherheitskräfte folgen und sich auch über die Medien informieren, die lokalen Medien. Also Vorsicht.
Die Informationen, wie wir sie momentan erst haben aus Barcelona, wo heute Nachmittag ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast ist. Informationen waren das von Katrin Silke aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Danke.
Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Jungs spielen mit Autos, Mädchen mit Puppen. So zumindest die gängigen Vorurteile. Aber suchen sie sich das Spielzeug selbst aus oder drücken die Erwachsenen es ihnen auf? Die BBC hat das in einem Experiment getestet. Dazu haben sie Jungen im Alter von etwa 2 Jahren in Mädchenkleider gesteckt und umgekehrt. Testpersonen sollten dann mit den Kindern spielen. Dabei wurde das Geschlecht der Kinder bewusst falsch angegeben. Das Ergebnis? Bei den angeblichen Mädchen griffen die Erwachsenen meist zu mädchentypischen Spielzeugen, Puppen oder Plüschtiere. Mit den Jungs gingen sie anders um. Die bekamen häufiger Autos und Roboter zum Spielen und die Erwachsenen waren mit ihnen physisch aktiver. Das Video dazu ist auf der Webseite zu sehen. Die Filmemacher weisen darauf hin, dass Spielen die Entwicklung der Kinder beeinflusst und Jungen würden dabei mehr gefordert, zum Beispiel was ihre Koordinationsfähigkeit angeht. Manche Psychologen glauben sogar, dass bestimmte Berufe deshalb von Männern dominiert werden. Wer mehr arbeitet, verdient mehr, sollte man meinen. Steuern und Sozialabgaben sorgen aber manchmal dafür, dass zusätzliche Arbeitsstunden finanziell gar nichts bringen. Und das trifft ausgerechnet diejenigen, die ohnehin nicht viel verdienen. Das ist das Fazit einer Studie des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, die die Bertelsmann Stiftung in Auftrag gegeben hat. Dafür verglichen die Forscher 6 Musterhaushalte und rechneten aus, wie viel nach Abzug von Steuern und anderen Abgaben von jedem verdienten Euro übrig blieb. Dabei kam heraus, dass ein alleinlebender Single mit einem Jahreseinkommen von 17.000 Euro nichts davon hat, mehr zu arbeiten. Wer dagegen 75.000 Euro verdient, bei dem blieb vom dazu verdienten Euro noch gut die Hälfte übrig. Grund dafür ist unter anderem, dass bei höherem Einkommen Sozialleistungen wie Wohnungsgeld wegfallen und dass sich Abgaben und Einkommensteuer erhöhen. In manchen Fällen zahlten Geringverdiener deshalb sogar drauf, wenn sie mehr arbeiteten. Die Forscher fordern Reformen, damit sich mehr Arbeit für alle gleichermaßen lohnt. In Los Angeles will man jetzt mit grauer Farbe gegen die Klimaerwärmung angehen. Und zwar, indem man die Straße mit einer Spezialfarbe mit Kühleffekt beschichtet. Der Hersteller verspricht, dass die Farbe das Sonnenlicht reflektiert. Normaler schwarzer Asphalt absorbiert das Licht dagegen fast komplett und heizt sich dadurch auf. Bei einem Test zeigte sich, dass normaler Asphalt in der Sonne rund 43 Grad heiß wird, mit der grauen Beschichtung dagegen nur rund 36 Grad. LA will jetzt gucken, wie sich die Farbe im Alltag macht. Denn die Stadt ist nicht nur für die heißen Temperaturen im Sommer berüchtigt, sondern auch für den Verkehr. Also muss geprüft werden, ob Reifenspuren und Ölflecken, die die Spezialfarbe verschmutzen und verdunkeln können, den Effekt vermindern. Außerdem muss noch untersucht werden, ob es Nachteile für die Umwelt hat, wenn Hitze reflektiert wird. Die Hoffnung ist, dass die Temperaturen in der Stadt durch die Spezialfarbe gesenkt werden können. Dann müssten die Klimaanlagen weniger laufen und das würde die Treibhausgase reduzieren.
Deutschlandfunk Nova.
The Daily Stormer ist eine amerikanische Neonazi-Nachrichtenseite. Ziemlich ekelhaft, aber im offenen Netz momentan eh nicht mehr zu erreichen. Sie wurde vom Netz genommen. Was war passiert? Bei den Ausschreitungen in Charlottesville wurde ja eine Frau von einem Hitler-verehrenden Neonazi getötet, Heather Heyer. Und in einem Artikel auf diesem Daily Stormer wurde übelst über diese Frau auch noch hergezogen. Dieser Artikel hat jetzt mit dazu beigetragen, dass ganz viele Unternehmen in den USA gegen den Daily Stormer und rechte Gewalt im Netz vorgehen. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rahel Klein, wer hat denen jetzt den Saft abgedreht?
Also ziemlich viele Tech-Unternehmen im Silicon Valley, aber auch ziemlich viele andere Firmen haben wirklich reagiert. Also GoDaddy, das ist einer der größten Massenhoster in den USA und da war der Daily Stormer eben registriert. Der hat die Seite am Montag abgeschaltet. Blake Irving, das ist der CEO von GoDaddy, der hat dazu in einem Interview zu CNBC gesagt:
When the line gets crossed and that speech starts to incite violence, then we have a responsibility to take that down. And clearly, with the events that happened in Charlottesville, we felt the Daily Stormer went too far, crossed the line.
Ja, also der Daily Stormer hat ihm zufolge in Charlottesville auf jeden Fall eine rote Linie jetzt überschritten. Der Daily Stormer wollte dann zu Google wechseln, aber auch Google hat gesagt, wir wollen euch nicht. Dann haben die Neonazis es in Russland versucht, aber auch da war die Seite nach ein paar Stunden wieder offline, weil eben auch der Dienstleister Cloudflare, der schützt Internetseiten gegen Angriffe von außen und hält auch Kopien von den Webseiten bereit, der seine Dienste ebenfalls entzogen hat. Und jetzt ist der Daily Stormer höchstens noch im Dark Web aktiv.
Welche Unternehmen haben sonst noch reagiert?
Es gibt wirklich ziemlich viele aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Spotify hat die Musik von einigen Bands runtergenommen, deren Texte eindeutig rechtsradikal sind oder Hass verbreiten. PayPal will keine Überweisungen mehr von Neonazis abwickeln. Die haben gesagt, dass sie daran arbeiten wollen, dass Zahlungen, die mit Rassismus zu tun haben, nicht über sie abgewickelt werden können und wollen auch den Hinweisen von PayPal-Nutzern nachgehen. Und auch die Crowdfunding-Kampagnen Kickstarter oder GoFundMe haben erklärt, dass sie Spendenkampagnen für den mutmaßlichen Attentäter ablehnen.
Da wurden Spenden für den Attentäter gesammelt?
Ja, also es gab verschiedene Kampagnen, die wollten den festgenommenen Mann wirklich unterstützen. GoFundMe hat erklärt, es wäre dabei aber keinerlei Geld gesammelt worden und der Aufruf wäre sofort gelöscht worden oder die unterschiedlichen Aufrufe. Apple hat sich auch zu Wort gemeldet. Der Bezahldienst Apple Pay hat den Support für die Websites gesperrt, die rassistisches Merchandising, zum Beispiel Nazi-Logos oder Shirts oder so, verkaufen. Mhm. Und Apple-Chef Tim Cook hat in einem Brief an seine Mitarbeiter außerdem angekündigt, $2 Millionen für Bürgerrechtsgruppen in den USA zu spenden, die sich gegen weißen Rassismus einsetzen. Und auf iTunes soll es für die Nutzer bald auch eine Möglichkeit geben, zu spenden.
Was ist mit sozialen Netzwerken? Facebook, Twitter, ist da was passiert?
Also Twitter hat die verschiedenen Accounts, die mit dem Daily Stormer verlinkt waren, gelöscht. Auch der Kanal auf YouTube ist dicht und Facebook hat auch reagiert. Die haben den Artikel des Daily Stormers gelöscht, in dem über die getötete Frau eben hergezogen wurde. Der wurde da fast über 60.000 Mal geteilt und Facebook hat dann aber auch alle Verlinkungen entfernt und das passiert wirklich nicht so häufig. Das hat auch Russell Brandom von dem Technikblog The Verge gesagt.
This is extremely unusual.
Vor allem musste Facebook zehntausende Links und Verweise überprüfen. Das erfordert sehr viel manuelle Arbeit, weil man unzählige Einträge händisch anschauen und kontrollieren muss.
Auf Facebook hat Mark Zuckerberg auch ganz klar Stellung bezogen. Er hat angekündigt, dass Facebook noch stärker gegen Artikel und Links vorgehen wird, in denen zu Gewalt aufgerufen wird. Facebook ist ja zuletzt immer wieder vorgeworfen worden, Hate Speech zum Beispiel nicht ausreichend und vor allem auch nicht schnell genug zu löschen.
Wie sind die Reaktionen denn darauf, dass jetzt anscheinend sehr stark gegen rechte Seiten vorgegangen wird?
Also vor allem der Schritt von Facebook wurde wirklich als wichtiges Zeichen gegen Nazi-Propaganda angesehen. Ein User hat Zuckerberg sogar als neuen Präsidenten vorgeschlagen. sagen. Es gibt aber auch viele, die sagen, okay, diesen rechten Hass, den gibt es jetzt nicht erst seit dem Wochenende auf Facebook. Wieso hat man da nicht viel früher eingegriffen? Und vor allem sagen auch viele, es gibt noch viel zu oft Fälle, in denen Facebook nicht reagiert, bei allen möglichen Formen von Hass. Und die fordern da einfach noch viel mehr Engagement und hoffen, dass Zuckerberg sein Versprechen da jetzt auch einhält. Und manche finden aber auch, das, was Facebook und Co. da jetzt machen, ist Zensur und ebenfalls Diskriminierung.
Eine ganze Reihe US-amerikanischer Unternehmen geht jetzt nach den rechtsextremistischen Ausschreitungen in Charlottesville im Netz gegen Neonazi-Propaganda vor. Die Seite der Nazis The Daily Stormer wurde abgeschaltet. Unternehmen wie Apple, Facebook, PayPal und Co. haben angekündigt, in Zukunft stärker gegen rechten Hass vorzugehen. Rahl Klein hatte die Infos. Und das war's von uns heute Abend.
Tschüss.
Tschüss, sagt Rahl Klein.
Bis morgen.
Und am Mikrofon Ralf Günther. Bye-bye.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.